einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 21. August 2024. Wir haben wieder die Mappe voll mit Themen für euch. Heute schauen wir uns mal wieder die Arbeit der Ampel an, die so sehr zuverlässige, so fruchtbare Arbeit, fruchtbar für alle Bürger. Und das Messer gewetzt hat schon Andreas Popp, der sitzt neben mir und du hast ganz blank polierte Äuglein.
Naja gut, wenn ich über die Ampel rede, dann habe ich nur blank polierte Äuglein und da freut man sich ja immer, dass das alles so rund läuft und man immer wieder hört, ich habe gerade wieder von Frau Esken gehört, wie toll das doch alles ist, was der Kanzler so macht. Und man kann sich nur noch wundern. Aber kommen wir als erstes zum Wetter. Wir haben einen wirklich durchwachsenen Tag mit viel sonnigen und auch mit wolkigen Abschnitten. Das heißt, es kommt jetzt wieder auf den Hochsommer langsam zu. Es geht langsam voran. Ab morgen und übermorgen und das Wochenende nur Sonne satt. Im Moment kann es sein, dass wir noch mal ein paar kleine Regenschauer haben. Wobei es sieht im Augenblick nicht danach aus. Der See, der changiert in einem wunderbaren Silber, das Grün ist satt vor uns und es fangen schon die ersten ganz, ganz leichten Verfärbungen bei den empfindlichen Bäumen an, wo man schon so einen gewissen Herbstflair erahnen kann. Mehr ist es auf keinen Fall, aber so ein ganz kleiner gelbrötlicher Ton ist schon teilweise erkennbar.
Also wir hatten hier bislang, das müssen wir einfach sagen, einen traumhaften Sommer. Es war warm, wie es im Sommer warm sein sollte. Nämlich zwischen 23 und 30 Grad. An wenigen Tagen war es über 30 Grad. Und also als ob den Hobbygärtnern hier in die Hände gespielt werden sollte. Nachts gab es oft Regen, richtig schön ordentliches Nass, das vom Himmel kam. Und den nächsten Tag hat die Sonne wieder geschienen. Dementsprechend sieht übrigens unsere Ernte aus. Also wir ersticken in Gurken, in Kürbissen, in Spaghetti-Squashs, in Wassermelonen. Wir haben also wirklich eine unglaubliche Ernte. Tomaten ohne Ende, Zwiebeln, Kartoffeln, alles ist angegangen. Ich werde jetzt in der nächsten Zeit euch hier immer mal wieder etwas einstellen. Wir werden jetzt die Tage Gurken einmachen, schöne Senfgurken nach Spreewalder Art beispielsweise. Und ich kann immer wieder nur sagen, wie wichtig es ist, dass wir uns mit solcher Planung auf die möglichen Krisen vorbereiten, die da alle so ins Haus stehen. Nicht erst anfangen, Gartenanbau zu betreiben, wenn die Krise da ist, sondern üben, üben, üben. Und man kann wirklich sagen, dass man durch Fehler, auch durch Fehlernten, wir vor allem auch in den letzten Jahren, gelernt haben. Und ich möchte auf unser Gartenbuch hinweisen, altes Wissen aus Garten und Küche, wo eben gesät, gepflegt, geerntet wird, die Ernte dann eingemacht wird, einkochen, einlegen, fermentieren, was man alles tun kann. Und es ist eine unglaublich große Freude. Andreas, du bist ganz großzügig mit unserer Küche, wenn da mal über Tage kübelweise das Gemüse rumsteht.
Ja, ich bin natürlich auch dankbar dafür. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir wieder diese Demut immer wieder entdecken und uns auch dann in einem Erntedankgebet regelmäßig dafür bedanken, dass wir dieses halt so haben dürfen, was wir hier gerade erleben. Diese große Natur, das ist natürlich das Schöne, wenn es nachts regnet und dadurch wir einen extrem warmen Sommer haben und in anderen Ländern beispielsweise trocknet ja die Erde aus und man hat dann eine braune Sandwüste und hier ist es immer in einer enormen Pracht und da ist man natürlich sehr dankbar dafür. Und ein kleines Stoßgebet, das bringt natürlich schon manchmal viel und das Lernen ist natürlich auch ganz wichtig und mit diesem Buch, was wir da gemacht haben, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja in Deutschland ein Wort, das heißt gelungen. Es ist gelungen. Da steckt übrigens die Lunge, die Atmung auch mit drin. Und das ist so ein Demutsbegriff, den kennen wir in anderen Sprachen nicht. Wenn beide beispielsweise zwei Gärten nebeneinander haben und beide machen prinzipiell das Gleiche. Und bei dem einen kommt ein enormer Ertrag und bei dem anderen nicht. Dann sagt man ja, es ist gelungen. Da ist eben halt auch noch die Demut durch die wesenhaften Schöpfungskräfte mit dabei. Ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Im Englischen heißt es einfach nur, it's well done. Ist gut gemacht. Aber gut gemacht ist ja einfach nur eine Sache, wo derjenige, der das macht, selbst eigenverantwortlich ist. Es spielen aber eben halt auch noch diese wesenhaften Elemente eine große Rolle, damit es dann auch gelungen ist. Deshalb finde ich dieses Wort, es ist gelungen, so wunderbar.
Ich möchte noch eins vielleicht ein bisschen gerade stellen. Bei uns sind die Sommer nicht immer so fruchtbar. Letztes Jahr beispielsweise hatten wir weniger Regen und dementsprechend schnell sind die Bäume auch dunkel geworden. Da besteht dann auch die Gefahr, dass die Blätter einfach vertrocknen und wenn ein ordentlicher Sturm kommt, sind sie weg. Dann gibt es nämlich keinen Indian Summer.
Ja, aber ich meine jetzt das Ganze, das sind die äußeren Umstände, aber im Rahmen dieser Rahmenbedingungen kann man natürlich auch durch zum Beispiel eine bestimmte Grundhaltung, ich denke dabei zum Beispiel, dass du immer singst, wenn du im Garten bist, hast du immer ein Lied auf den Lippen und du bist eigentlich immer am Summen und am Singen. Und ich bin ganz sicher, dass dadurch auch eine bestimmte Atmosphäre entsteht, auch bei den Pflanzen, bei den Wesenhaften. Und daraus kommt dann auch das Ergebnis, dass es gelungen ist.
Das ist so lieb, dass du das sagst. Es stimmt tatsächlich, ich kann auch nichts dafür, ich singe einfach. Und ich glaube auch, das ist ein gutes Schneckenvertreibungsmittel. Ich glaube, Schnecken mögen das nicht, während die Wesenhaften, mit denen wir zusammenarbeiten, natürlich diese Kooperationsbereitschaft merken und auch belohnen in gewisser Weise. Das ist sowieso das Wichtigste, das haben wir auch in dem Buch formuliert, wie wichtig das Wissen um die Arbeit der Wesenhaften in der Natur ist, die wir sozusagen einleiten dürfen, für die wir uns öffnen dürfen. Aber wir haben jetzt genug darüber gesprochen, denke ich. Vielleicht noch ein Hinweis, ihr habt es vielleicht gesehen, wir haben seit gestern unter unseren Posts die Möglichkeit, dass ihr mit einem Emoji reagiert, also mit einem Gefühls-Smiley oder eben nicht-Smiley. Und ich musste mir das selber erstmal erklären lassen, wie das geht, weil wir hatten eine ganze Reihe von Emojis ausgesucht, die zur Verfügung stehen, um das zum Ausdruck zu bringen. Also ihr, wir wollen mit euch in Kontakt, wir wollen mal sehen, wie ihr das so bewertet, was da auch gepostet wird und auch inhaltlich. Also, und ich erkläre euch das jetzt mal ganz kurz. Ich habe da ein bisschen auf dem Schlauch gestanden, bis ich das begriffen hatte. Und deswegen versuche ich das so zu erklären, dass ihr es versteht. Wahrscheinlich auf eine typisch weibliche Art. Andreas wird mich korrigieren und vielleicht ergänzen. Also, ihr seht unter jedem Artikel, seht ihr jetzt darunter die Möglichkeit, ein Herz oder betende oder dankende Hände oder was auch immer, die Sonnenbrille anzuklicken. Wo findet ihr dann die weiteren? Wo findet man diese Emojis überhaupt? Da geht ihr ganz unten rechts bei jedem Post hin, da steht die Uhrzeit, wann das gepostet wurde. So, und wenn man jetzt die Uhrzeit nicht anklickt, sondern nur mit der Maus drauf geht, dann sieht man ein Herz. Da geht man drauf, auch ohne es anzuklicken. Und dann öffnet sich nach oben hin oder nach unten, je nachdem, wo der Post ist, öffnen sich die zur Verfügung stehenden Kichergesichter, dummen Gesichter, Würgegesichter, weinende Gesichter. Und da könnt ihr euch dann aussuchen, was für euch aus eurer Sicht am besten zu dem Thema passt. Und das könnt ihr dann anklicken. Und es ist anonym. Also das heißt, niemand kann rückverfolgen, wer das jetzt angeklickt hat. Das ist für uns immer ganz wichtig, dass wir ja auch jede eurer Zuschriften immer anonym einstellen. Auch wenn ihr mal Fotos schickt, worüber wir uns immer freuen fürs Abendgebet, schöne Sonnenaufgangs- oder Untergangsfotos, Die werden immer anonym eingestellt. Niemals würden wir eure Herkunft hier einbringen. Hast du das jetzt verstanden mit den Emojis?
Also das hast du wunderbar erklärt. Das habe ich sogar als Mann verstanden. Das war überhaupt kein Problem. Und ich freue mich natürlich sehr darüber. Wir hatten ja darüber überlegt neulich auch in einer Redaktionskonferenz mal mit uns hier gemeinsam, mit den Mitarbeitern, wie wir mehr in Kontakt kommen können. Wir mit euch als Hörern. Und da kam natürlich auch die Diskussion auf, sollten wir Kommentarfunktionen zulassen? Das machen wir nicht. Einfach, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass gerade systemische Elemente sich mit extremistischen Äußerungen dann gerne mit einbringen, um dann Futter zu sammeln, um dann irgendetwas zu haben, was einfach gar nicht vorhanden ist. Und das wollen wir nicht eingehen, dieses Risiko. Aber wir werden ab und zu mal irgendwelche Fragen stellen nach dem Motto, was interessiert euch? Gab es mal was Interessantes, wenn wir es für wichtig erachten? Oder eben halt auch mit diesen Emojis, dass ihr die Möglichkeit habt, zumindest einen kurzen Kommentar zu geben. Ist nun nicht wirklich weltbewegend, was wir hier gerade machen. Viele kennen das. Aber wir sind in einer Generation, wo wir ganz stolz sind, dass wir das jetzt auch rausbekommen haben. Und wir freuen uns, wenn ihr uns zeigt, dass ihr das auch beherrschen könnt. Also ich bin gespannt.
Juhu, wir können das jetzt. Ja, und wir haben ja auch gestern schon mal eine Umfrage gestartet, nämlich welche Themenbereiche euch am meisten interessieren, um das hier auch im Kanal weiterhin abbilden zu können. Uns ist das wichtig, wie ihr die Dinge einordnet, was für euch eben interessant ist. Wir planen zum Jahresende auch wieder einen Kongress. Auch da werden wir die Themen mal abfragen, was für euch interessant sein könnte. Das heißt, ja, viele von euch schreiben uns, darüber freuen wir uns auch. Wir können natürlich nicht immer antworten, das schaffen wir einfach nicht. Aber wir wollen trotzdem so eine Art Interaktion mit euch hier gerne entwickeln. Wir haben das lange nicht gemacht, aber ich denke, auch die Zahlen, die bei uns im Kanal ständig steigen, es werden immer mehr Abonnenten, zeigen ja auch, dass es einfach eine gewisse Bindung gibt. Und darüber freuen wir uns vor allem auch nicht nur für diesen Podcast, sondern auch fürs Abendgebet. Andreas, ich habe jetzt gerade noch einen Artikel gefunden, den haben wir auch gerade eben eingestellt. Der Fokus hat einen Sozialforscher mal zu Wort kommen lassen. Der Mann heißt Andreas Ertö, würde ich den aussprechen, Herteux, geschrieben mit X hinten. Und der hat herausgefunden oder will herausgefunden haben, warum die AfD im Osten wirklich so stark ist und einen viel größeren Rückhalt als im Westen hat. Er fragt, liegt das an einer größeren Demokratiefeindlichkeit? Nein, es gibt ganz andere Ursachen für den Erfolg der Partei. Und dieser Sozialforscher schaut sich einfach die historische Entwicklung der ostdeutschen Länder näher an, die Mentalität, die demografischen Unterschiede und vor allem ja auch die Konfrontation mit anderen Kulturen. Da heißt es zum Beispiel, die fand lange Zeit nur in einem überschaubaren, oft gebündelten Rahmen statt. Ehemalige DDR-Vertragsarbeiter, Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, dem Ostblock, der früheren Sowjetunion, alles noch kontrollier- und überschaubar, oft urban gebündelt. Das änderte sich zweifellos durch die beschriebene Steigerung ab 2014-15, die hauptsächlich mit dem Feld Flucht und Asyl im Zusammenhang steht und stand. Und manche Beobachter neigen dazu, aufgrund der Relation der Zahlen zu Gesamtdeutschland, das weite Feld der Migration zu unterschätzen. Und es heißt also hier, und das ist eigentlich doch auch einleuchtend, Andreas, wenn eine Gesellschaftsabteilung oder einige Länder in Ostdeutschland eben eine ganz andere Migrationserfahrung gemacht haben als im Westen, dass natürlich dann ein plötzlicher Migranteneinbruch eine Ablehnung hervorrufen muss.
Ich glaube, das ist mir fast zu weit hergeholt, weil ich einfach glaube, dass die ehemaligen DDR-Bürger gerade einen wirklichen Rechtsstaat bevorzugen, der ihre Freiheit garantiert, weil sie zu lange in der Unfreiheit war. Diese Geschichte halte ich aus meiner Sicht für überzogen, weil ich sehe eines, dass man erkennt, dass willkürlich Gesetze, verfassungsähnliche Gesetze wie das Grundgesetz, im Prinzip gebogen, verbogen, gebrochen werden, um beispielsweise eine agendamäßige Einwanderung zu inszenieren, die man mit den Begrifflichkeiten Asyl und Flüchtling einfach übertüncht und dabei eben formal juristisch alle Grundlagen beiseite schiebt. Und diese rechtliche Willkür, das ist, glaube ich, das Problem. Das erkennen wahrscheinlich die ostdeutschen Bürger besser, einfach weil sie mit dem Thema Willkür konfrontiert wurden. Sie kennen die Situation, willkürlich inhaftiert geworden zu sein, weil sie eine falsche Meinung hatten. Die saßen in Bautzen, da gab es die berühmten Gefängnisse, da gab es die Situation, dass dann irgendwelche Stasis dann in die Schlafzimmer gekommen sind von Menschen und haben die Bürger, die einen Ausreiseantrag gestellt haben, mit Waffengewalt rausgeholt aus ihren Schlafzimmern. All diese Dinge, das ist noch präsent. Und all diese Dinge zeichnen sich zurzeit wieder ab. Und da sind sie sensibilisiert. Ich glaube, wir werden hier bewusst auf ein falsches Feld geführt, nach dem Motto, die hatten noch keine Ahnung mit Migration, das hat damit nichts zu tun. Es geht ja gar nicht um Flüchtlinge und Asylanten, sondern es geht um eine Migrationsagenda. Und das ist eine Art auch, die deutlich gegen jegliches Recht verstößt. Und das Rechtsempfinden ist da einfach höher sensibilisiert. So sehe ich das.
Ja, also es gibt wohl, ich finde diesen Artikel beim Fokus ziemlich interessant, denn dieser Sozialforscher erklärt das dennoch ganz gut. Du hast natürlich völlig recht mit deinen Ausführungen, aber man darf dennoch wohl diese fehlende Erfahrung, an die sich der Westen ja schon lange gewöhnt hatte mit der Zuwanderung aus anderen Kulturen, ja erst gewöhnen musste. Und es heißt in einem Resümee in diesem Artikel, in der Summe die Erkenntnis, dass das politische Wirken eines Teils der Menschen im Osten sich primär aus demografischen, kulturellen, historischen und politischen Faktoren speist, nicht aber aus einer einseitigen politischen Ausrichtung, wie oft fälschlicherweise unterstellt wird. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Satz, der auch Ostdeutschland entlastet von diesem Pauschalvorwurf, der ja immer reflexartig kommt, dass das alles Nazis sind, weil in den ostdeutschen Ländern, wir wissen es jetzt so kurz vor den Wahlen, in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, die AfD zum Teil weit über 30% liegt.
Natürlich, also das ist ja auch ein wichtiger Aspekt mit Sicherheit, der da auch eine Rolle spielt aus soziologischer Sicht. Wir sollten nur nicht versuchen, im Prinzip durch einen solchen Teilausschnitt beispielsweise die gesamten wesentlichsten Zusammenhänge dabei noch zu übertünchen. Dass wir nicht versuchen, das Ganze auf einen Punkt zu reduzieren, sondern auf viele Erfahrungswerte. Wir haben eine Situation, dass wir zurzeit unter dem Begriff der Freiheit, Diversifizierung und all diese Dinge, multikulturell und so weiter, Begrifflichkeiten eingeführt haben, mit denen wir genau das Gegenteil bekommen, nämlich Einfältigkeit und eben halt eine Monokultur. Das ist ja das Problem, weil wenn verschiedene Kulturen zusammenkommen, dann addieren sich die Kulturen nicht, sondern sie subtrahieren sich auf das Wesentliche. Das kann man übrigens sehr gut erkennen in der Architektur. Wir haben zum Beispiel hier in Kanada, wo wir hier leben, einen sehr stark britischen Einfluss. Und die ersten Städte, die gebaut wurden, als die Engländer und auch Franzosen damals an die Ostküste nach Kanada gekommen sind, die erinnern noch an die Fassaden, die mit großen Stuck und mit so Supraporte, also mit einem gewissen Stil verbunden sind. Je mehr aber die Vermischung voranging, desto mehr wurden diese gesamten Fassaden reduziert auf Zweckbauten. Und manchmal steht man vor irgendwelchen Kisten, wo man denkt, um Himmels Willen, was ist das für eine hässliche Bude? Man geht dann rein und die sind ganz nett. Aber das heißt, diese Kulturen, die subtrahieren sich gegenseitig. Die ergänzen sich nicht, sondern die reduzieren letztendlich die Gesamtkultur. Die Multikultur bleibt dann erhalten, wenn sie auch in ihrer Eigenschaft auch so sauber bleiben kann, wie sie war. Wenn aber alles vermischt wird, dann entsteht genau das Gegenteil. Alles diese Faktoren spielen auch eine Rolle.
Ich finde wunderbar, der Fokus hat noch was anderes veröffentlicht, nämlich eine Ansage, ein Statement von Wolfram Weimer. Und Wolfram Weimer, das ist ein Politik-Insider, der ist auch unter anderem der Gründer von Cicero gewesen, wenn ich mich nicht irre. Und der spricht davon, dass jetzt im Moment alle, also die Roten, die Sozen, die Linken, vor allem aber die Grünen, Angst haben vor dem Wähler. Er sagt weiter in diesem Interview mit Focus, vor allem Grüne und Sozialdemokraten wissen, dass es für sie das schlimmste Ergebnis seit vielen Jahren bei der SPD wahrscheinlich in der Geschichte dieser Republik wird, wenn es jetzt zu Neuwahlen gehen sollte.
Ja, das wird wohl auch so stimmen, aber an der Stelle muss man ganz nüchtern mal sagen, wenn sie abgewirtschaftet haben, dann sollen sie halt verschwinden. So einfach ist das Ganze. Es geht doch beim besten Willen nicht darum, ob eine Partei nun überlebt und ob da eine gewisse Kulturromantik im Prinzip auf der Parteiebene stattfindet. Das ist wurscht, genauso wie die Unternehmen pleite gehen. Was die SPD, die Grünen mit zu verantworten haben und die FDP durch eine verfehlte, verbrecherische Politik, indem man die Wirtschaft dramatisch zerstört hat. Viele große Familienunternehmen gibt es heute nicht mehr durch diese Politik. Übrigens auch der CDU, die bis 2021, seit 2005 ununterbrochen an der Macht war, die diese Schäden mit verursacht hat bei dieser ganzen Geschichte. Ja, um Himmels Willen, da ist ja das geringste Problem, dass die Grünen sich auflösen, einfach weil sie sich als inkompetent erwiesen haben oder die SPD dann der Geschichte angehört, auch wenn sie schon viel älter ist, einfach weil sie ihrer Fehler überführt wurden und deshalb haben sie auch nichts mehr zu suchen. Dann kommen andere Parteien. Ich finde, wir sollten uns auch mal darüber unterhalten, wie es denn dem Volk geht, wie es den Menschen geht, wie es der Wirtschaft geht, wie die Psyche ist der Menschen, wie ist der Glücksfaktor eigentlich in einem Land. Das ist doch völlig wurscht, ob eine SPD dabei überlebt oder die Grünen. Das sind so die verfehlten Schwerpunkte, die man auch medial setzt.
Ja, also Wolfram Weimer, das ist wirklich ein interessantes Interview. Der scheint überhaupt nicht mehr daran zu glauben, dass die derzeitigen Regierungspolitiker irgendetwas noch reißen. Und offenbar wissen die das auch, dass es zu spät ist. Und wir kommen heute vor allem auf innenpolitische Vorgänge, wo einem wirklich die Luft wegbleibt. Also wir sind schon wieder und immer noch in der Aufarbeitung der RKI-Files. Und wir beide werden auch nicht müde, darüber zu sprechen, dass offenbar die Bundesregierung hier im Amte des Bundesgesundheitsministers, ob er Spahn oder Lauterbach hieß, Anweisungen gegeben haben. Und das ist jetzt nachweislich erwiesen durch die inzwischen komplett entschwärzten Protokolle, dass auch wenn also wirkliche Experten im RKI mit den Maßnahmen, die die Regierung verhängen wollte, nicht einverstanden waren, denen übers Maul gefahren wurde und es hieß einfach Maul halten, weitermachen. Die Bild hängt sich da jetzt rein und macht auch Druck. Und das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, wie wir finden. Die Überschrift, die heute groß erschienen ist bei Bild, lautet: RKI-Protokolle entlarven den Minister. Lauterbachs Corona-Schummel fliegt auf. Gut, man ist immer noch ein bisschen vorsichtig mit der Vokabel Schummel, wird natürlich verharmlost. Aber wenn man in den Bericht dann hineinliest, eher nicht.
Also wenn man den Begriff Schummel hört, das finde ich eine wirklich völlig verfehlte Vokabel. Da fehlen mir jetzt wirklich die Adjektive dazu. Einfach weil ich sehe, dass es sich hier um eine vorsätzliche Straftat handeln könnte und nicht um irgendeinen Schummel, als ob jemand bei einem Diktat in der Schule in der vierten Klasse abgeguckt hat irgendwo, weil er einen Spickzettel hatte, hat da ein bisschen geschummelt. Nein, hier geht es um eine schwere Lüge, um ein Lügengebäude, aus meiner Sicht um ein vorsätzliches. Das muss natürlich geprüft werden entsprechend. Und das ist eine ganz andere Grundhaltung. Das heißt, wir sehen, wir haben es mit einer schwer korrupten organisierten Kriminalität zu tun. Und das als Schummel zu bezeichnen, finde ich einfach zu schwach. Aber der Weg ist trotzdem richtig, dass man es überhaupt jetzt anfängt, langsam überhaupt zu benennen.
Ja gut, die Bild ist jetzt schon seit länger dran. Die beißt sich auch fest da rein. Und aus meiner Sicht ist diese verharmlosende Überschrift auch ein Schutz, um weitermachen zu können und nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Ich sehe es natürlich letztendlich auch so. Ich finde auch eine deutliche Sprache besser. Aber in dieser wirklich ziemlich verkorksten Medienlandschaft der Mainstream-Medien muss man vielleicht auch mit diesen Hilfen manchmal arbeiten. Ich will das ja nicht gutheißen. Auf jeden Fall steht dann im Artikel: Gesundheitsminister Lauterbach soll während der Corona-Pandemie die Entscheidungen des RKI aus politischen Motiven beeinflusst haben, auch entgegen wissenschaftlicher Fakten. Die Protokollzitate aus dem Frühjahr 2022 sind eindeutig. Entwarnung zu geben sei, wörtlich, politisch nicht gewünscht, vom Minister abgelehnt. Noch im Juni 2022 notierte das RKI, dessen Forscher die Corona-Risikobewertung senken wollten: Minister will nicht deeskalieren. Und das Brisante, so jedenfalls Bild, Lauterbach hatte öffentlich immer behauptet, die Experten nicht politisch beeinflusst zu haben. Und jetzt wird hier doch dokumentiert, das, was wir ja auch schon gemacht haben, wie Herr Lauterbach sehr wohl eingegriffen hat.
Ja, und damit wird es eben halt immer wieder deutlicher. Hier ist natürlich dann nicht nur ein Rücktritt erforderlich, aber nicht einmal das findet statt, sondern eine Aufhebung der Immunität. Zweitens ist natürlich hier aus meiner Sicht ein Meineid zu verzeichnen, denn er hat sich ja letztendlich dazu verpflichtet, in einem Eid dem deutschen Volk zu dienen. Wobei, wenn man sich die Eidesformel genau anguckt, heißt es sogar, den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren. Nein, den Nutzen des deutschen Volkes zu mehren. Und jetzt muss man einfach mal so sehen, das heißt, wenn das Volk als Nutzfaktor gesehen wird, dann ist es natürlich so, dass man den Nutzen des Volkes natürlich mehren kann für diejenigen, die von diesem eben partizipieren. Dann wird es wieder passen, dann wäre es kein Meineid. Aber hochinteressant, wenn man darüber mal sprechen würde.
Ja, also im Einzelnen, wir haben es schon wirklich hinreichend, glaube ich, hier besprochen, wird im Einzelnen noch mal erläutert, in welchen Situationen Lauterbach Druck aus- und aufgebaut hat. Und hier heißt es, dass die Protokolle darauf schließen lassen, dass eben alles genau andersherum war als das, was Lauterbach öffentlich bislang behauptet hat. Und das RKI, die Experten, die wollten unter Lauterbach die Risikobewertung senken. Sie wollten Entwarnung geben. Dafür sprachen all ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse. Aber so Bild, sie durften es nicht, weil der Minister es aus politischen Gründen nicht erlaubte.
Ja, wir sehen es ja im Moment auch schon wieder. Das ist ja nicht nur ein deutsches, sondern ein weltweites Unterdrückungssystem, nämlich bei der WHO, die ja jetzt zum Beispiel feststellen muss, das scheint ja ein echtes Problem für sie zu sein, dass diese Affenpockengeschichte zurückgeht, aber man trotzdem die internationale Pandemielage auf keinen Fall jetzt zurücknimmt, sondern daran festhält. Die Maschine läuft, die Lobby der Pharmaindustrie reibt sich die Hände, genau wie die Rüstungsindustrie in den inszenierten Kriegen, die gerade laufen. Das sind ja die Methoden, die dahinter stehen. Es geht, das ist etwas, was ich gelernt habe. Es geht grundsätzlich nicht darum, was man vorsteht. Es geht weder um Klima, noch um Frieden, noch um Gesundheit, sondern um Profit. Punkt aus.
Mhm. Gut, also es gäbe nur eine Möglichkeit, heißt es hier zum Schluss, wie Lauterbach die schweren Vorwürfe entkräften könne. Er muss die Anweisungen, von denen in den RKI-Protokollen die Rede ist, öffentlich machen. Wir werden sehen, wir werden dabei bleiben, Andreas. Es gibt ja auch das Thema bei dir. Du bist ja auch dabei, diese Vorgänge, die wirklich sehr dubios und mysteriös waren zwischen Regierung und vermeintlicher Experten. Du bist da mit einigen deiner Wissenschaftler wieder dran. Was habt ihr da eigentlich bislang für Erkenntnisse?
Naja, wir sind ja immer wieder dabei und überlegen, wie lässt sich diese Corona-Problematik, dieses Corona-Verbrechen, um es auch mal nach einem gleichnamigen Buch entsprechend so beim Wort zu nennen, wie man eine Aufarbeitung macht. Und diese strafrechtliche Aufarbeitung ist ja die eine Geschichte, die ich auch schon mal angesprochen hatte. Wir diskutieren zurzeit in unseren Kreisen auch über eine zivilrechtliche Aufarbeitung. Wie könnte die eigentlich aussehen? Das Erste, was passieren muss bei einer wirklichen Neuordnung, nämlich dass der Gesetzgeber eines beschließt. Erstens, die Corona-Täter stellen eine kriminelle Vereinigung dar. Der Beschluss muss erst einmal gefasst werden, denn alle Daten, Zahlen und Fakten, alle Beweise sind ziemlich erdrückend und deshalb muss diese kriminelle Vereinigung erst einmal festgestellt werden. Zweitens, die Mitglieder einer kriminellen Vereinigung, die haften natürlich auch gesamtschuldnerisch für den entstandenen Schaden. Und das reicht als Grundlage auch für eine bessere Zukunft ohne massive Unterdrückung. Diese zwei Punkte müssen erreicht werden. Und ich bin ja immer mit meinem lieben Freund Josef A. Schmelzer, einer der ganz brillanten Denker aus London beispielsweise, der hervorragend die Dinge auf den Punkt bringt. Und der ist auch ein bisschen provokant in seiner Art. Er sagt Punkt A. Der entstandene Schaden wird im ersten Schritt zum Beispiel auf 1 Billion Euro angesetzt. Der ja entstanden ist bei konkreten Personen, die zu Schaden gekommen sind durch die Corona-Politik, durch Firmen, die pleite gegangen sind und die gesamte Volksgemeinschaft, die zu Schaden gekommen ist durch viele Verelendungen, Sterbeprozesse und so weiter. Wir kennen das ja alles. Und jeder, der dieser Mittäterschaft im Prinzip überführt wurde, der müsste, jetzt kommt was ganz Heftiges, sein gesamtes Vermögen verlieren zugunsten eines deutschen Wiederaufbaufonds. Da zuckt man natürlich zusammen und sagt, das ist ja völlig absurd. Man kann ja nicht einfach ein Vermögen einziehen. Wenn ich sehe, mit einer Willkür, wie zurzeit russische Vermögen eingefroren wird, um damit den militärischen Gegner im Aufbau zu finanzieren, dann merkt man also, möglich ist das sehr wohl. Und zwar müsste dieses Vermögen vollständig wirklich weggenommen werden, denjenigen, die als Täter überführt wurden. So, das heißt also Haus, Bankguthaben, Pensionsansprüche. Natürlich muss man die Täter dann natürlich irgendwo unterbringen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten. Da haben wir auch von Asylanten natürlich viele Erfahrungen gemacht und jeder bekommt natürlich einen Schlafplatz, Essen und Trinken. Aber das ist erst einmal wichtig. Jetzt ist die Frage für die Feststellung der Mittäterschaft. Was reicht dazu eigentlich aus, um das festzustellen? Und da kann man es relativ einfach machen. Die Verfügung zum Beispiel eines Schuldirektors, dass die Kinder geimpft sein müssen, ist aus unserer Sicht schon eine gewisse Feststellung der Mittäterschaft. Oder die Verfügung zum Beispiel der Schließung eines Restaurants durch den Ordnungsamtsleiter, zum Beispiel wegen Verstoß gegen 2G. Also wer so etwas angeordnet hat in seiner Behörde, der kann sich nicht damit rausreden und sagen, ich habe das ja nur gemacht, weil die Oberen das eben halt angeordnet haben und ich habe geglaubt, das war gut. Die Eigenverantwortung auch der Beamten und der ausführenden Personen muss im Vordergrund stehen und daraus lässt sich eine Mittäterschaft eben halt ganz eindeutig ableiten. Und wie man das Ganze dann natürlich auch in eventuelle Strafprozesse mit einreiht und so weiter, das sind dann natürlich noch weitere Hürden, aber diese Grundlagen vielleicht erstmal so als paar Säulen, die ich jetzt hier genannt habe, die wären zum Beispiel schon mal eine Diskussionsgrundlage, um zu sehen, wie geht man dann im Rahmen einer wirklichen Aufarbeitung, die den Menschen dient. Ich finde, die Menschen sollten nicht völlig außen vor bleiben in einem Land, die darunter gelitten haben. Und dass die dann im Prinzip auch das Gefühl haben, nicht einer Rache und einer Genugtuung, sondern einer Rechtsstaatlichkeit.
Andreas Popp, Frau Kanzler.
Ja,
jawohl. Nein, du hast ja, also das sind ja interessante Gedanken. Und ich glaube, viele, die schwer gelitten haben oder bis heute leiden unter all dem, was in den letzten Jahren passiert ist, die genötigt, gezwungen wurden, gewisse Dinge zu entscheiden, die sie von sich selbst aus nicht entschieden hätten, denen geht das Herz auf, wenn sie solche Maßnahmen hören. Damit, ihr Lieben, ist es morphogenetisch, energetisch in die Welt gesetzt und hat die Chance, durch eure Gedanken, die lichtvoll sind, vergrößert zu werden, um an Macht zu gewinnen.
Ja, das ist ganz wichtig, damit auch das Vertrauen wiederhergestellt wird. Und wenn man glaubt, das sind ja willkürliche Maßnahmen, die hier gefordert werden, die ich hier gerade genannt habe. Nein, das sind rechtsstaatliche Methoden, die man anwenden kann durch die Immunitätsentnahme der entsprechenden unterstellten Täter und dann dem entsprechenden Gericht. Und wenn Leute davon ausgehen und sagen, ja, aber trotzdem erinnert mich das an Willkür. Willkür haben wir zurzeit. Wenn beispielsweise jetzt nachgewiesen sein soll, dass Herr Selenskyj oder irgendwelche anderen Leute dort in einem bestimmten Umkreis mit polnischen Politikern gemeinsam zum Beispiel die Nord Stream 1 und 2 gesprengt haben wollen, dann ist das ein Bündnisfall, der ausgelöst wird, aus meiner Sicht, wie gesagt, gegen die NATO. Und die NATO müsste sofort jetzt im Prinzip gegen die Ukraine an der Stelle vorgehen, sofern sich das als wahr entsprechend herausstellen sollte. Und das findet ja alles nicht statt. Das heißt also, in der Willkür sind wir ja wirklich erprobt in dieser Zeit.
Wir kommen zum nächsten Skandal. Auch wieder offenbar Willkür, aber vielleicht auch ein paar Dollarzeichen in den Augen bestimmter Beteiligter. Wir haben einen Beitrag hier vor uns, der ist veröffentlicht worden von News, dem Nachrichtenportal von Julian Reichelt. Und dem ist etwas ganz besonders aufgestoßen, denn es gibt offenbar einen nächsten Vetternwirtschaftsskandal bei Robert Habeck, und zwar im Wirtschaftsministerium. Robert Habeck ist ja Superminister, der hat ja sogar zwei Ministerien, nämlich das Wirtschafts- und das Klimaministerium, das extra für ihn geschaffen wurde und als Maßanzug sozusagen ihm übergestülpt wurde. Und er als Vizekanzler hat natürlich auch Möglichkeiten, die Dinge zu drehen und zu wenden, wie es für ihn und für seine politische Ausrichtung gut erscheint, das einfach tun zu können. Es gibt also jetzt ein Werbefoto für Wärmepumpen. Und dieses Werbefoto zeigt Robert Habeck zusammen mit dem Geschäftsführer von Enpal China. Der Mann heißt Henning Rath. Wer ist Enpal China? Enpal China ist ein Wärmepumpenhersteller. Und da hat man jetzt also sich auf die Spurensuche bei News begeben und einiges herausgefunden. Dieses Foto wurde auf dem Account der Firma Enpal gepostet. Die beiden sitzen, ich glaube, das ist ein Flieger, die sitzen in einem Flieger, sehr vertraut, sehr selbstbewusst, so nach dem Motto, der Deal funktioniert. Und dieses Foto, das inzwischen gelöscht wurde, zeigt eben die beiden und darunter steht: Seit der Wärmepumpen-Sommerreise von Robert Habeck stieg die Nachfrage nach Wärmepumpen bei Enpal um über 50%. Die Wärmepumpe ist die effizienteste Heizung. Das verstehen immer mehr Menschen. Und dann wurde ein weiterführender Link zur Webseite dazugefügt. Mehr Infos zur Wärmepumpe hier lang.
Also wenn ich darüber nachdenke, dass damals der FDP-Politiker Jürgen Möllemann zurücktreten musste und es ging also so weit, dass er bis in den Freitod hineinging, und zwar weil er auf einem Ministerpapier einen Chip, ich sag mal, beworben hat, den man in diese, wie heißen die Trolleys nochmal, diese Einkaufswagen, in die Einkaufswagen mit reinmacht. Also da gibt es ja bei diesen Einkaufswagen in Supermärkten diese Ketten, gibt es in Deutschland wahrscheinlich auch, und da steckt man dann eben halt so eine Münze rein. Dafür gibt es dann eben so Chips. Dafür hat er mal Werbung gemacht. Dafür, das war ein Riesenskandal über Wochen und Monate, der bis zum Freitod von Herrn Möllemann führte. Und wenn ich heute sehe, dass hier die Korruption komplett offen vorliegt und hier quasi eine gemeinsame Vetternwirtschaft gemacht, allein die Tatsache, dass wir ja das Klimaministerium und das Wirtschaftsministerium haben, gemeinsam, das ist ja ein ideologisches Korruptionsministerium, was dadurch entstanden ist, weil ja Wirtschaft und Klima Gegenpositionen sind. Und wenn einer das gemeinsam bekommt, dann bedeutet das, dass er die Aufgabe hat, das gesamte System umzubauen. Und das ist dann eben halt kein Ministerium mehr, welches seine Klientel bedient, sondern einen ideologischen Umbau betreibt. Das Ganze gepaart mit Vetternwirtschaft und Korruption. Das ist genau das, was wir hier gerade wahrnehmen.
Ja, also hier wird der Schluss gezogen, dass das grüne Unternehmen Enpal, Habecks Wärmepumpen-Sommerreise, wo ja auch der führende Mitarbeiter, beziehungsweise in welcher Position ist der? Der Geschäftsführer, ja genau, Henning Rath ist der Geschäftsführer von Enpal. Die sind da gemeinsam gereist und dass damit ja fröhlich behauptet wird, die Reise des Ministers lasse die Verkaufszahlen steigen. Und genau, und die Firma dankt damit Habeck für seine, wie es hier heißt, Pumpentour, als er Hersteller und Hausbesitzer besuchte. Dieses Foto, dieses Archivfoto, ist eben entstanden auf einer Delegationsreise im Regierungsflieger. News hat aus dem Ministerium gehört, dass das unabgesprochene Vorgehen, dieses Foto einfach einzustellen und sich auch noch für 50% Gewinnsteigerung oder Auftragssteigerung zu bedanken, im Habeck-Haus Missfallen ausgelöst haben soll. Und am selben Abend hat das Unternehmen Enpal das Foto wieder gelöscht und sich entschuldigt in aller Form bei Minister Habeck und bei unserem Co-Geschäftsführer Henning Rath für die Verwendung des Fotos. Also Henning Rath selbst hat das Foto natürlich nicht gepostet.
Nein, nein. Also das Interessante ist natürlich hier, dass hier das Problem auftaucht, dass man Angst hat, dass die Korruption zu sichtbar wird. Das heißt, das Thema der Korruption ist gar nicht das Entscheidende, sondern wie könnt ihr denn diese Dinge rausgeben, wenn wir solche Schmiergeschäfte machen? Wir sehen also, dass Herr Habeck als Handelsvertreter in Sachen Wärmepumpen unterwegs ist, während Frau von der Leyen als Handelsvertreterin im Rahmen von mRNA-Impfungen unterwegs sind. Und das sind führende Politiker, die quasi direkt an der Angel von großen Lobbybetrieben hängen und damit letztendlich auch nicht mehr die Interessen der Bürger vertreten können, weil sie abhängig sind, ganz offensichtlich von diesen industriellen Vereinbarungen. Das ist ganz wichtig.
Lobbyismus vom Allerfeinsten. Ja, wer ist Enpal? Die Firma wurde 2017 gegründet von Jungunternehmern, bestimmt Grüne. Also, was heißt bestimmt, das weiß ich nicht, das vermute ich. Es handelt sich um ein Photovoltaik-Leasing-Unternehmen, das Solarstromanlagen anbietet. Auffällige Entwicklung, schreibt News, im Jahr 2023 ergänzte Enpal sein Portfolio. Jetzt waren neben Photovoltaikanlagen auch Batteriespeicher und Wärmepumpen im Programm. Und seit diesem Jahr ist ja das umstrittene Heizungsgesetz, also dieses Gebäudeenergiegesetz GEG, in Kraft. Neu eingebaute Heizungen müssen mit mindestens 65% erneuerbaren Energien Wärme erzeugen. Und Enpal geht genau in die aus der Folge des Gesetzes entstandene Marktlücke rein. Hier heißt es weiter, die Firma schreibt über sich selbst in einem Bericht, der als Anzeige geschaltet wurde: Deutscher erfindet Solarwunderbox. Unglaublicher Ansturm. Das Solarwunder erklärt das Unternehmen dann so: Enpal One ermöglicht Hausbesitzern den günstigsten Stromtarif in Deutschland. Und nicht nur das, Hausbesitzer erhalten dank Direktvermarktung bis zu 600 Euro Energiegeld obendrauf. Und gerade eben auch das Gesetzesvorhaben Solarpaket, das von Robert Habeck kommt, kommt damit auch dieser Firma zugute. Jetzt in diesem Jahr im April stieg das Photovoltaikunternehmen eben in den Solarmarkt speziell für Gewerbe- und Industriekunden ein. Und dazu hieß es, Enpal reagiert dabei auch auf die verbesserten Rahmenbedingungen durch das neue Solarpaket der Bundesregierung. Andreas, man macht ja gar keinen Hehl daraus.
Ja, naja, man muss auch einfach mal wissen, dass diese U-Boote, die dort gebaut werden, wie Enpal natürlich auch irgendwann mal, wenn die 2017 gegründet wurden, ich habe das gerade gehört zum ersten Mal, dann geht mir natürlich schon ein Draht aus der Mütze, wie können die so schnell so groß werden? Und da muss man sich erstmal angucken, wer sind eigentlich die Investoren bei Enpal? Wer hat das Ding eigentlich wirklich gegründet? Da wird dann ein Mario Kohle beispielsweise genannt, der ist CEO, Geschäftsführer von Enpal und der hat das Unternehmen 2017 gegründet, um die Klimakrise effektiv zu bekämpfen und da strahlt dann ein junger Mann eben halt auf Google. So, zu den Investoren von Enpal gehören weltweit größte Impact- und Technology-Unternehmen. Dazu gehört TPG Rise Climate, Softbank Vision Fund 2, Principal Climate Technologies, HV Capital, Activate Capital und the Wesley Group. Das heißt, große Green Deal Konzerne. Und ich bin ganz sicher, wenn ich die jetzt mal überprüfen würde, es sei denn, ich finde was anderes, ich werde das im Nachhinein machen, dann werde ich es beim nächsten Mal klarstellen. Ich gehe davon aus, dass wir dort die großen Investoren wie Vanguard und BlackRock auch wiederfinden. Und genau das sind die entscheidenden Dinge. Da wird so eine kleine Enpal-Firma vorgestellt mit jungen Leuten, die sich einsetzen für eine bessere Natur. Und dann setzt sich auch ein Bundesminister für Wirtschaft genau für dieses kleine Muckelunternehmen ein. Das erinnert mich so ein bisschen an das Klimagretel aus Schweden, die da plötzlich irgendwie angeblich nur auf irgendeinem Bordstein gesessen hatte mit einem kleinen Pappplakat bezüglich Klima und plötzlich wurde sie weltberühmt. Das sind einfach geplante Strukturen, wie man die Menschen hinters Licht führt, dass das Ganze ein menschliches Antlitz bekommt, was es aber nicht ist. Es geht ausschließlich um Profit.
Ja, und so eine kleine Muckelbude ist das nicht mehr, wie du das gerade noch gesagt hast. Denn das Unternehmen soll laut News schon mehr als 70.000 Hausbesitzer als Kunden haben. In Rekordzeit sei es zum Marktführer für Solaranlagen in Deutschland geworden. Resümee hier, das heißt im Klartext, das Geschäftsmodell von Enpal orientiert sich an der Energiepolitik der Ampel. Die grüne Energiewende scheint das Erfolgsrezept der Firma zu sein und deren Profit ist folglich natürlich auch von Robert Habecks Klimapolitik abhängig. Andreas, wenn wir über Korruption sprechen, es gab ja bedeutsame Korruptionsfälle, gerade auch in der EU bei einigen der Abgeordneten, aber man kann ausschließen zum Beispiel, dass jetzt Robert Habeck auch selbst irgendeine Gegenleistung erwartet für solche Einfädelungen, oder?
Also ich weiß gar nicht, ob Robert Habeck überhaupt eine Rolle spielt. Ich kann ihn auch nicht ernst nehmen, einfach weil er überhaupt keinen Sachverstand hat. Aber er repräsentiert halt eine Figur, die angeblich etwas nach eigenem Wissen und Gewissen entscheiden darf. Und das kann ich einfach ausschließen, weil dazu fehlt es schlicht und ergreifend an Abstraktionsvermögen. Wir sehen hier eindeutig ein Korruptionssystem und damit ist es geregelt.
Gut, ist zwar nicht die Beantwortung meiner Frage jetzt gewesen, ob sowas denkbar wäre, dass er persönlich sich an solchen Dingen bereichern könnte. Ich gebe zu, das ist völlig aus der Luft gegriffen. Aber ich würde mal doch an deiner Antwort interessiert sein.
Natürlich bereichert er sich. Jeder Cent, der an Steuergeldern an ihn bezahlt wird, ist ja eine ungerechtmäßige Bereicherung, die er da bekommt. Denn er ist definitiv mit einer Kompetenz nicht ausgestattet, die dieses Gehalt in irgendeiner Form rechtfertigt. Das kann ich auch bei Frau Baerbock sehen und bei den meisten anderen führenden Politikern in dieser Situation, auch bei Herrn Scholz. Das heißt, wir haben hier eine Gruppe von, ja, Mischpoke, das muss ich einfach mal so sagen, an der Macht, die letztendlich schon mehr als abgegolten werden mit Korruptionsgeldern, alleine schon, weil sie ihr Gehalt beziehen. Entschuldigung, dass ich da so deutlich bin.
Ja, kein Problem. Ist deine Meinung, die du hier äußerst, das wissen wir. News hat das ein bisschen anders eingeordnet, beziehungsweise auch wieder doch ein bisschen ähnlich. Das Interesse könnte auf Gegenseitigkeit beruhen, heißt es hier, denn die grüne Energiepolitik der Ampel setzt auf eine neue grüne Industrie. Am liebsten würde Habeck die Wirtschaft sofort komplett umstellen auf grün. Hier gibt es noch eine weitere Personalie, die auch nicht uninteressant ist und eigentlich typisch für das Personalkarussell bei Robert Habeck, der sich eben sehr gerne mit Leuten aus dem eigenen grünen Sumpf umgibt. Seit Juni 2023 ist Sarah Geschonke, die Ex-Büroleiterin des Bundestagsbüros von Christian Lindner von der FDP, angestellt als Büroleiterin des Cheflobbyisten von Enpal. Auch findet sich auf der Sponsorenliste des FDP-Parteitags im April 2024 Enpal. Die Grünen pflegen eine enge Beziehung zu Enpal. Die Cheflobbyistin von Enpal in Brüssel, die heißt Stefanie Groll, die hat zuvor gearbeitet als Büroleiterin für die grüne Bundestagsabgeordnete Katrin Ulich. Nach eigenen Angaben überwachte sie dort die Gesetzgebungsprozesse zu erneuerbaren Energien.
Naja, und hier wird auch nicht beschrieben, was sie entsprechend mal gelernt haben und ob sie überhaupt die Kompetenz haben, so etwas zu kontrollieren oder auch zu überwachen. Wir sehen hier wiederum, dass derjenige, der das dickste Parteibuch unterm Arm hat, entsprechend auch mit einer Position belegt wird. Und das hatten wir in der DDR auch. Das heißt, nicht die entsprechenden fähigen Leute wurden nach vorne gebracht, die das Land nach vorne hätten bringen können, sondern diejenigen, die das Parteibuch unterm Arm hatten. Die Partei hat immer Recht. Das war der große Slogan in der DDR. Und so entstanden die volkseigenen Betriebe. Und wir haben hier wieder eine VEB-Wärmepumpe. Auch wenn sie sich unter Enpal im Prinzip verbirgt. Unterm Strich gesehen sind das dieselben Prinzipien.
Naja, und wir erinnern uns ja alle an den Druck, den Habeck, was diese Wärmepumpen angeht, ausgeübt hat. Und schon zu Ampelbeginn heißt es hier auch noch, habe Enpal mit Robert Habeck, also auch damit im Namen Robert Habecks, geworben. Also das ist offenbar eine relativ geplante Kooperation. Im Zusammenhang mit der Kampagne des Wirtschaftsministeriums, die da lautete, 80 Millionen gemeinsam für Energiewechsel, hat Enpal geworben mit dem Spruch, Habeck appelliert an Hausbesitzer, jetzt PV-Anlagen installieren, also Photovoltaik. Und im Bild sieht man Herrn Habeck und seine Kampagne samt dem Bundeswirtschaftsministeriumssiegel.
Ja, da kann man nicht mehr viel zu sagen. Damit wird der Beweis ja immer erdrückender und immer klarer. Aber ich sehe trotz alledem keine Staatsanwaltschaft eingreifen. In irgendeiner Form muss es doch da strafrechtliche Konsequenzen geben, wenn jemand der Korruption so eindeutig sich selbst überführt.
Ja, und eine sehr erstaunliche Information am Ende dieses Artikels. Wir sind den absichtlich ein bisschen genauer durchgegangen, weil wieder einmal das alte Modell klar wird. Also, obwohl Enpal von der Ampelpolitik profitiert, also Klima und Umwelt, wobei Umwelt gar nicht Klima, unterbietet sie gewissermaßen die Solarmodule am deutschen Markt. Denn das Unternehmen kauft seine Solarmodule mehrheitlich aus China, wo es diese zum halben Preis gibt. 2020 hat Enpal einen Standort in China ausgebaut. Andreas, das ist ja Kommissar Zufall, ne? Also 20 hat man gerade die Mikrobenkrise angefangen. Die Grünen waren jetzt noch gar nicht so in Sicht als neue Regierung. Aber Enpal hat schon mal einen Standort in China ausgebaut.
Ja, und hier sieht man natürlich wieder im groben Zusammenhang die Zerstörung der deutschen Wirtschaft. Denn es ist ja so eine Energiepolitik gemacht worden, das ist ja das völlige Paradoxon, was hier gerade läuft, dass man in Deutschland die Energie so teuer gemacht hat, dass die deutschen Produzenten und der angebliche Wirtschaftsaufschwung in der alternativen Szene, in der alternativen Energie, wie es von den Grünen immer wieder erklärt wurde, überhaupt nicht möglich ist, sondern die Aufträge nach China gehen, die gerade jetzt wieder so und so viel neue Atomkraftwerke bauen, so und so viel neue Kohlekraftwerke bauen, damit wesentlich günstiger sind in der Produktion und deshalb werden die aus China eben halt eingekauft. Also nochmal, die grüne Politik sorgt dafür, dass mit Kohle und mit Atomkraft diese Solar- und sonstigen und diese die entsprechenden Wärmepumpen gebaut werden in China, die dann in Deutschland verbaut werden, wo das nicht möglich wäre. Das ist ja ein weiterer Schlag ins Gesicht und man erkennt das Gesamtziel, es geht ausschließlich um die Zerstörung der deutschen Ökonomie.
Und wie das hier im Einzelnen aussieht, wird hier auch beschrieben bei News, die in China hergestellten Produkte für den grünen Markt, die Deutschland im großen Stil importiert, werden oftmals nicht umweltschonend hergestellt, sondern, ja, es wird ja auch noch mal resümiert, mit dreckigen Kohlekraftwerken ohne Filter. Und der Geschäftsführer oder Leiter der Lieferkettenmanagements von Enpal, Henning Rath, wird hier zitiert. Der hat letztes Jahr gesagt, wir beziehen 100% unserer Waferzellen und anderer Vorprodukte aus drei Provinzen, Anhui, Zhejiang und Jiangsu. Und dort können wir zu 100% sicherstellen, dass keine Zwangsarbeit involviert ist. Das sind ja diese neuen Lieferkettengesetze. Aber dass natürlich China bei der Photovoltaikproduktion die Vorherrschaft hat, das führt unterm Strich, du hast es auch gerade gesagt, so wird ja auch die Industrie zerstört, zu erheblichen Preisproblemen in Europa. Denn 90% der Solarmodule in Deutschland stammen aus China.
Ja, also das klingt ja fast so, dass man nur noch darauf achten muss, dass keine Zwangsarbeit involviert ist. Also in Deutschland können wir sicher sein, gibt es auch keine Zwangsarbeit. Also könnte man ja auch in Deutschland produzieren. Man kann in Deutschland aber nicht produzieren, weil es zu teuer ist aufgrund der grünen Agenda-Politik. Also geht man nach China, wo es die Agenda-Politik nicht gibt, wo man mit dreckigen Möglichkeiten das Zeug herstellt, letztendlich, um es dann nach Deutschland zu rüberführen. Das heißt, zwei Fliegen mit einer Klappe. Man lässt die Wirtschaft auf zweierlei Formen abfließen von Deutschland in den fernen Osten aufgrund der hohen Energiepreise und eben halt auch aufgrund dieser Argumentation mit den Lieferkettengesetzen. Das ist wirklich nicht zu fassen.
Julian Reichelt hat bei X einen Text gepostet, er hatte es in sich. Ich will da nur ein paar Teile vorlesen daraus, denn es trifft einen wirklich. Er sagt über dieses Symbolfoto für die Ära des korrupten Ökosozialismus, es gehe der Grünen Partei nicht darum, das Klima zu retten, denn wenn es ihnen darum ginge, würden sie nicht die besten, sauberste, sichersten Atomkraftwerke der Welt sinnlos zerstören. Und er sagt, was tun sie denn in Wirklichkeit? Sie versorgen ihre Klientel, ihre Spender, ihre politischen Unterstützer schamlos mit Aufträgen. Sie subventionieren mit Steuergeld ihr Milieu und verkaufen uns das als Zukunft. Und weiter sagt er, sie kuscheln und posieren, wie hier Robert Habeck, mit ihren Gefolgsleuten, während sie gemeinsam in Regierungsjets um die Welt jagen, berauscht von ihrer Macht über die Trottel da unten, ohne dass wir die Chance haben, jemals zu erfahren, welche Absprachen da getroffen, welche Deals eingefädelt wurden. Intransparenz und grüne Vetternwirtschaft, befeuert von Kerosin und Steuermilliarden, während die Bürger auf den nächsten Urlaubsflug verzichten sollen oder müssen, weil die Energieinflation ihr Geld auffrisst.
Ja, das ist also sehr deutlich eben auf den Punkt gebracht. Also hier steht ja noch, sie lassen Kühltürme in die Luft jagen und lachen über den Wolken, über die Menschen, die das für verrückt halten. Und die Profiteure dieser Politik sind auch noch selbstherrlich und dreist genug, auf Social Media offen zu verkünden, wie Habeck für sie Werbung macht, als ministeriale Drückerkolonne den Leuten mit erfundenen und erlogenen Zahlen ihre Wärmepumpe aufschwatzt. Wunderbar zusammengefasst, genau so ist es.
Richtig. Und er resümiert, dass Habeck es wohl gewesen sein muss, der massiven Druck gemacht haben soll, das verheerende Foto sozusagen die Enthüllung zu löschen, weil es natürlich vollkommen offen dokumentiert, was wir gerade durchleben. Grüne Korruption. Eine Ideologie, die sich unsere Volkswirtschaft zur Beute gemacht hat und viele arm und wenige reich macht. Also genau das, was auch du immer wieder ausdrückst hier, Andreas, wenn es darum geht, um den Umverteilungsmechanismus von fleißig nach reich. Ja, und diese ganzen Fehlleistungen der Ampel und ihrer Ampelmännchen, die scheinen mehr und mehr auch im Mainstream anzukommen. Die Bild hat etwas hier veröffentlicht, worüber wir, ich glaube, vor einem halben Jahr schon mal gesprochen haben. Nämlich die Überschrift lautet, bleiben die nur wegen ihrer Pension an der Macht? Denn die Ampelregierung liegt in Scherben, überall Misstrauen, Blockaden. Aber bislang will keiner der Koalitionspartner das Bündnis verlassen. SPD, Grüne und FDP wollen weiter zusammen zanken. Bis September nächstes Jahr.
Naja, klar, logisch, das will man natürlich. Da hatten wir im Dezember letzten Jahres darüber gesprochen, weil man dann durch einen juristischen Trick hätte noch die Pensionsansprüche weitgehend erhalten können. Aber das wäre dann, wenn Herr Scholz die Vertrauensfrage gestellt hätte im Bundestag. Dann hätten nämlich alle Minister einen Pensionsanspruch, aber nur unter diesen Bedingungen. Also die Ampelregierung liegt in Scherben, Misstrauen, Blockaden überall. Das Land wird zerstört. Fest steht, Kanzler und Minister haben nach einer vollen Legislaturperiode ihre Pensionsansprüche ganz sicher ohne juristische Tricks. Sie wollen also auf jeden Fall noch durchhalten bis zur nächsten Bundestagswahl. Sie haben dann den Anspruch auf 27,74% des Amtsgehaltes. Das geht jetzt zum Beispiel bei Olaf Scholz um aktuell etwa 6.100 Euro im Monat, für einen normalen Minister knapp 5.000 Euro im Monat, die man sich jetzt in den letzten anderthalb Jahren verdient hat oder, ich sag mal, ergaunert hat, erwirtschaftet hat. Ich will es gar nicht anders bezeichnen. So, man muss sich vorstellen, wie lange ein normaler Arbeiter arbeiten müsste, um auf 6.100 Euro Rente zu kommen. Aber so ist es eben halt. Und sollte zum Beispiel eine Partei, zum Beispiel die FDP, vorzeitig die Regierung verlassen, die sind ja jetzt sowieso weg vom Fenster, hätte kein FDP-Minister einen Pensionsanspruch. Also wird man das nicht tun. Und daran sieht man eben halt auch die Motivation von einem Herrn Lindner aus meiner Sicht, warum er überhaupt dabei bleibt. Und weiß ja, über so viel Ahnung verfügt er, dass er weiß, dass er an der Zerstörung Deutschland maßgeblich mit beteiligt ist. Und also Voraussetzung für diesen Pensionsanspruch von FDP-Minister wäre dann, dass Scholz weiter regiert mit den Grünen in einer Minderheitsregierung. Also es gibt da bestimmte Methoden, um die Pension zu retten. Aber eins ist sicher, keine Pension für Minister, die vorzeitig die Regierung verlassen.
Also es gilt jedoch auch, verlässt eine Partei die Ampel und Scholz macht den Weg für Neuwahlen frei, zum Beispiel über die Vertrauensfrage im Bundestag, dann hätten alle Minister einen Gesamtanspruch, also einen Pensionsanspruch. Der Grund dafür ist eine Ausnahme im Ministergesetz, das wird hier bei Bild erklärt. Da heißt es, falls der Kanzler zurücktritt oder der Bundestag aufgelöst wird, gilt eine ununterbrochene Zugehörigkeit zur Bundesregierung von mehr als 2 Jahren als Amtszeit von 4 Jahren. Das heißt also volle Pension bei halber Amtsdauer, wenn die Ampel jetzt zerbricht und es vorzeitige Neuwahlen gibt. Ist ja doch auch eine Möglichkeit.
Also wir hatten im Dezember genau diesen Fakt genau auseinandergenommen, noch viel detaillierter, als es hier drin stand oder steht, sondern dass man wirklich mit diesen Methoden nach 2 Jahren bereits, wenn man bestimmte Verfahren einleitet, die Ministergehälter und die Ministerpensionen damit retten und erhalten kann. Ob sie gerechtfertigt sind, steht ja hier gar nicht zur Debatte.
Ja, ihr Lieben, das ist der Zustand. Es gibt weitere Artikel, Informationen, beispielsweise, ihr erinnert euch an den ehemals agierenden und arbeitenden Oberbürgermeister von Tübingen. Der ist grün, der war grün, inzwischen ist er parteilos. Er heißt Boris Palmer und der hat jetzt einen spannenden Vorschlag gemacht, einen ziemlich grünen Vorschlag. Er fordert eine Zulassungssteuer für Verbrenner von etwa 2.000 Euro pro Fahrzeug, um damit eine E-Auto-Prämie zu finanzieren. Da sind ja auch die Unterstützungen zurückgegangen seitens der Bundesregierung. Die Dinger werden nicht mehr verkauft. Keiner will E-Autos in Deutschland haben. Aber Herr Palmer hat sich halt was einfallen lassen, nämlich 2.000 Euro, die ein Verbrennerführer oder Fahrer bezahlen soll, damit die E-Auto-Prämie finanziert werden kann. Und er sagt, so soll nicht nur die von den Bürgern eigentlich unerwünschte Mobilitätswende vorangetrieben werden, sondern auch die Zukunft der deutschen Automobilindustrie gesichert werden, die natürlich mit der grünen Politik aufs falsche Pferd gesetzt hatte.
Ja, das sind faschistoide Zusammenhänge par excellence, wo eben halt die vorgegebene Denkrichtung La Fascia, so wird es ja dargestellt, hier dargestellt wird und auch von ihm gefordert wird. Also man muss eines dazu wissen, egal ob man mit diesen 2000 Euro Zulassungssteuer jetzt, die man jetzt zusätzlich erhebt, die Verbrenner noch unattraktiver macht, sie bleiben als Käufer trotzdem attraktiver. Theoretisch müsste man aus Steuermitteln den gesamten E-Wagen verschenken. Dann würde es vielleicht noch funktionieren, dass die Leute keinen Verlust machen. Aber wir sehen das heute schon, wenn jemand ein Elektrofahrzeug hat. Wir kennen einige dieser Fälle ganz konkret. Und die wollen sich jetzt ein neues Elektrofahrzeug kaufen, ein neues E-Auto, dass die Händler das alte E-Auto, was 3 oder 4 Jahre alt ist, überhaupt nicht mehr in Zahlung nehmen. Null, gar nicht. Weil man weiß, dass die Dinger nach wenigen Jahren bereits in den Schredder kommen. Wie das mit dem Umweltschutz vereinbar ist, das ist noch eine ganz andere Frage. Aber es wird ja hier letztendlich auf dem Klimawahn rumgehackt. Also es ist eine unglaubliche Entgleisung wieder besseren Wissens. Auch hier handelt es sich um eine Sache, die man dann tatsächlich auch als organisierte Kriminalität und deren Mittäter irgendwann verfassen kann. Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir immer mehr in den Fokus bekommen müssen. Handelt es sich um eine organisierte Kriminalität und wer sind die Mittäter, um daraus dann entsprechend einen Prozess dann in Gang zu setzen?
Nächste Meldung. Es gab ja von der EU-Kommission gestern am Dienstag die Veröffentlichung, dass die Strafzölle für Elektroautos aus China in Kraft treten sollen. Das ist eine Nachricht für große Autobauer wie BMW, VW und Tesla, die in China produzieren, die nicht besonders prickelnd ist, je nach Hersteller und Kooperationsbereitschaft, das meldet Report 24, betragen sie zwischen 17,4 und 37,6%. Und diese Zölle werden auf den bestehenden Importzoll von 10% noch draufgeschlagen, was zu einer maximalen Belastung von bis zu 48% führen kann. Und die Zölle sind vorläufig mal für 4 Monate gültig, heißt es, wobei eine endgültige Regelung bis November 2024 jetzt erwartet wird. Vorerst, heißt es, wandert das Geld auch nicht in die EU-Kassen. Es muss als Sicherheitsleistung jedoch hinterlegt werden. Das lässt sich China nicht gefallen und heute erfolgte die Antwort aus Peking. Da nimmt man als Reaktion auf die jetzt festgelegten EU-Zölle auf importierte Elektroautos aus China europäische Milchprodukte für den chinesischen Markt ins Visier. Die chinesischen Autohersteller, wer sich damit mal beschäftigt hat, der weiß das, die werden allesamt massiv vom Staat unterstützt, was natürlich eine freie Preisbildung untergräbt. Jetzt hat das Handelsministerium in Peking eine entsprechende Anti-Subventionsuntersuchung eingeleitet und in der Folge könnten auf ganz bestimmte Waren aus der EU, wie jetzt vorgeschlagen Milchprodukte, auch Strafzölle erhoben werden.
Also wir sehen hier einen völlig willkürlichen Durchwurstelpragmatismus, in dem man irgendwie versucht, mit einem blinden Aktionismus irgendeine Entscheidung zu treffen, ohne auch im Ansatz zu verstehen, was das überhaupt auslösen könnte. Also man regt sich darüber auf, dass chinesische Autohersteller direkt vom Staat unterstützt werden, was die Preisbildung untergräbt. Und gerade vorher haben wir gehört, dass jetzt Herr Palmer fordert, dass 2000 Euro im Prinzip genommen werden sollen, im Prinzip umverteilt durch besondere Kosten, die man bei Verbrennungsmotoren, bei Anmeldungen von Autos zahlen muss, um damit letztendlich auch durch staatliche Umfinanzierung hier die deutschen Autohersteller zu unterstützen. Das ist doch dasselbe. Jetzt kann man vielleicht sagen, die Chinesen unterstützen mehr als beispielsweise der deutsche Staat seiner Autohersteller. Aber das kommt mir so vor wie einer, der 10 Euro unterschlagen hat bei seinem Chef und sich über einen aufregt, der 100 Euro unterschlagen hat. Weil 100 sind ja mehr Unterschlagung. Es sind beides Kriminelle. Das ist der Punkt. Und diese Eskalation Eskalation der Handelskonflikte, die jetzt wirklich droht dabei, hat die nächste große Phase auch der Zerstörung der Ökonomie, aber der europäischen Ökonomie, weil die BRICS-Staaten mittlerweile ein eigenes geschlossenes Habitat gewissermaßen gegründet haben mit Indien, mit Pakistan, mit den Zusammenhängen des Irans und so weiter und so fort. Da entstehen komplett neue Marktplätze und man merkt einfach, im Osten geht die Sonne auf, im Westen geht sie gerade unter. Das ist das Problem, was wir da erkennen können.
Ja, und im Westen, ganz besonders in Deutschland, geht sie richtig unter. Auch hier haben wir wieder eine aktuelle Meldung aus dem Luftverkehr, der von Deutschland aus startend weiter dezimiert werden könnte. Es sieht so aus. Ryanair, das sind ja die, wo man noch günstige Flüge auch buchen kann, die drohen jetzt damit, einige Flugstrecken zu streichen und Deutschland eben weiterhin zurückzufahren wegen der zu hohen Steuern. Und sie machen eine Bedingung, knüpfen sie dran, sollte die Erhöhung der sogenannten Flugverkehrssteuer aus Mai 2024 nicht rückgängig gemacht werden, dann will Ryanair im Sommer des kommenden Jahres die angebotenen Sitzplätze um 10% reduzieren, was etwa 1,5 Millionen Sitzplätzen entspricht, und will das Flugangebot außerdem in Länder verlegen, die eine günstigere Kostenstruktur für Ryanair anbieten. Das sind unter anderem Italien, Polen, Spanien oder Portugal. Und die bundesweite Flugverkehrssteuer besteuert jeden aus Deutschland startenden Abflug und ist bemerkenswert gestaffelt. Also für Strecken bis zu 2500 Kilometern betrug die Steuer rund 13 Euro pro Passagier und Flug. Aber im vergangenen Mai wurde die Steuer wieder erhöht um 2,50 Euro, also auf über 15 Euro. Und für Strecken über 6.000 Kilometer wurde die Steuer teilweise um über 11 Euro pro Passagier und Flug erhöht.
Naja, wir hatten ja damals schon erzählt, die Operation Sunrise, über die wir sprachen, die also mit der gesamten Logistik und auch mit den Flughäfen in Verbindung stand und mit den entsprechenden Umschlagplätzen auch von Waren, dass hier ja das Ziel ist, sowieso nacheinander die Flughäfen weitgehend runter zu reduzieren, nur noch auf wenige Nutzflughäfen. Und wir fallen ja momentan in Europa von einem Industriestaat in einen Agrarstaat. Wobei Agrarstaat wäre ja dann noch ganz schön, wenn man dann wenigstens ordentliches Gemüse anbauen könnte. Wir wissen natürlich alleine durch die Windkraftanlagen, wie gerade der Boden dadurch vergiftet wird, hatten wir im letzten Podcast durchgenommen, hat übrigens sehr hohe Wellen geschlagen. Ich bin geflutet worden mit vielen E-Mails, die völlig entsetzt sind über diese Vergiftung durch Windkraftanlagen, Abrieb durch Wind und Regen und so weiter und so fort. Und das gehört eben halt auch mit dazu. Und wir sehen jetzt hier, dass natürlich Deutschland dann auch kein interessantes Land mehr ist, auch noch angeflogen zu werden. Es wird sich zu einem Drittland entwickeln, wie man das früher so genannt hatte. Übrigens auch so ein arroganter Begriff. Zweitland, Drittland, Viertland.
Ja, Deindustrialisierung nennt man das. Der Ryanair CEO Eddie Wilson, der äußert sich zur Situation in Deutschland mit diesen Worten: Der deutsche Luftverkehrsmarkt ist zerrüttet und muss dringend saniert werden. Die hohen Steuern, die die Bundesregierung kontinuierlich weiter erhöht, seien der wichtigste Grund, warum Deutschland sich schlecht von der Corona-Pandemie erholt. Deutschland, so wörtlich, hat nur 82% seines Verkehrsaufkommens vor Covid wiedererlangt, was bei weitem die schlechteste Leistung aller EU-Staaten ist. Weiterhin heißt es, die Deutschen würden heute die höchsten Flugpreise in ganz Europa zahlen. Und die hohen Steuern würden dem deutschen Flugverkehr, dem Tourismus, der Wirtschaft und den Verbrauchern schaden.
Naja, und dieser angedrohte Verringerung des Ryanair-Angebots in Deutschland würde natürlich dem Einreiseverkehr und Deutschlands Erholung gerade nach der Covid-Pandemie noch mal weiter zusätzlich schaden. Wir dürfen das nicht vergessen. Diese leichten Erholungstendenzen werden also quasi sofort wieder im Keim erstickt, die man durch diese kriminelle Corona-Politik erst in Gang gesetzt hat. Andere EU-Staaten hingegen, die viel niedrigere oder gar keine Luftverkehrssteuern haben, die würden also jetzt gerade vom Wachstum des Flugverkehrs profitieren, das von dem teuren und den wettbewerbsunfähigen Deutschland gerade abgezogen wird. Also eine Umverteilung von Deutschland im Prinzip zugunsten der europäischen Nachbarn. Deutschland ist natürlich das Zentrum der Industrie in Europa gewesen und diese Keimzelle, um die geht es, die muss natürlich zur Strecke gebracht werden.
Jo, und jetzt bleiben wir noch in Europa. Das müsste dann die letzte Meldung für heute sein. Wer von euch einen Account bei X, früher Twitter, hat, der könnte in Europa demnächst in die Röhre gucken. Jedenfalls, wenn es nach der Europäischen Union geht. Man möchte den Kurznachrichtendienst X, wie immer, verbieten. Das hat der Europaabgeordnete Sandro Gozzi der italienischen Zeitung La Repubblica am Montag in einem Interview mitgeteilt. Und demnach könnte die von Elon Musk im Oktober 2022 übernommene Plattform gesperrt oder sogar vollständig geschlossen werden. Das sagt dieser italienische Politiker, der ja im Übrigen nicht alleine dieser Meinung ist, sondern das Ganze hatte sich ja vor kurzem auch schon Thierry Breton ausgedacht. Der ist EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistung. Und der hatte im Vorfeld des Gesprächs zwischen Elon Musk und Donald Trump auf X am 12. August gedroht mit starken Einschränkungen für die Plattform. Das Ganze hier berichtet Apollo News und hatte gesagt, meine Behörde und ich, wir beide, wir werden nicht zögern, unseren gesamten Werkzeugkasten zu nutzen, unter anderem durch das Annehmen von temporären Maßnahmen, wenn es notwendig ist, EU-Bürger vor ernsthaftem Schaden zu schützen, und bezog sich dabei ausdrücklich auf das Gespräch Elon Musk mit Donald Trump. Vor was haben die denn in Wirklichkeit Angst?
Naja, sie haben Angst, dass die Menschen einfach so dumm sind und das dann eben glauben, was Donald Trump und Herr Musk dann sagen. Weil man hält in der EU die eigenen Bürger für komplett dämlich. Das ist das, was da drin steht. Anstatt sich offen einer Diskussion zu stellen und zu widerlegen versuchen, was Donald Trump und eben halt Elon Musk zum Besten geben, da sagt man eben halt, man darf sie gar nicht mehr hören. Das ist die beste Methode, wenn man keine Argumente hat und die anderen alle Argumente haben und man dann davor Angst hat, dann geht es darum, die Personen zu diskriminieren. Da braucht man sich ja nicht mehr mit beschäftigen, weil der ist ja doof, kriminell, rechts oder sonst was. Und dann ist eine sachliche Auseinandersetzung natürlich nicht mehr gegeben. So einfach macht man sich das. Es sind Armutszeugnisse eines untergehenden Systems.
Ja, und wie stellt sich dieser Herr Gozzi das vor? Er sagt, wenn Elon Musk sich nicht an den europäischen Digital Services Act hält, also dieses Überwachungs- und Kontrollinstrument, dann wird die EU-Kommission die Betreiber auf dem Kontinent auffordern, X zu sperren oder im extremsten Fall die Plattform auf dem Gebiet der EU vollständig zu schließen. Zunächst könnten tägliche Strafzahlungen fällig werden, die sich nur auf 5% des weltweiten durchschnittlichen Tagesumsatzes des Unternehmens belaufen. Andreas, das sind aber schon richtig harte Manschetten.
Natürlich, es geht hier darum, eine Zensur, ganz klar, die Einschränkung der freien Meinungsäußerungen mit Gewalt zu unterbinden. Das sind so offensichtliche Kampfansagen gegen freies Denken, gegen freie Meinungsäußerung und eine klare, quasi militärische Struktur gegen Meinungsfreiheit.
Also er hat das auch, dieser Herr Gozzi hat das auch noch mal ausgeführt. Er sagt oder er macht eben auch X verantwortlich als Sprachrohr der wörtlich extremen Rechten, die ihre Gewalt hinter der Freiheit der Meinungsäußerung verstecken. Und Online-Gewalt würde in vielen Fällen zu Offline-Gewalt führen, behauptet er. Sollte sich also die Plattform weiterhin nicht den Forderungen der EU beugen, könnte daher ein Verbot angeordnet werden. Denn wie alle anderen Unternehmen müsse sich Elon Musk an diese Digital Services Act Verordnung halten. Und das ist eben das jetzt geschaffene Überwachungsgesetz der digitalen Dienste.
Also es ist so ein erbärmliches Verhalten der EU und man merkt, man hat auch keine Argumentation mehr, man gibt sich nicht einmal mehr Mühe, sondern man plaudert irgendeinen Unsinn raus, um irgendetwas zu sagen. Und wenn man nichts zu sagen hat, dann geht es um Rechts, dann geht es um Populismus und dann geht es um Antidemokratie. Und jeder, der mitdenkt, weiß, dass hier das Gegenteil der Fall ist. Man hat Angst davor, dass jemand frei denkt und womöglich noch Wahrheitselemente an den Tag legt, wo doch die Welt so voller Lügen, so wunderschön gemütlich ist für die Leute, die am Trog der EU sitzen als Abgeordnete.
Andreas, du bist mir ein wertvoller Ideengeber und Meinungsgeber. Freie Meinungen hast du hier und ihr Lieben, einige von euch denken sicherlich auch so. Wir sind wieder mal am Ende des Ganzen angekommen. Danken euch sehr, dass ihr dabei seid. Bitte denkt daran, ruhig mal so ein bisschen mitzuarbeiten bei uns im Kanal. Wir finden, das ist irgendwie ein spannendes Abenteuer, auch wenn andere das schon längst machen. Wir hören uns zum Abendgebet wieder. Danke.
Ja, und ich danke dir für das Kompliment, aber die Hauptarbeit liegt wirklich eindeutig bei mir, aber ich bin gern der Assistent hier neben dir an deiner Seite.
Hast du den Freud gehört? Du hast gesagt, die Hauptarbeit liegt eindeutig bei mir.
Oh ja, guck an. Ja, so lerne ich dazu. Alles Gute euch.
So ist er. So bleibt er auch. Macht's gut.